Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
Frage an euch. Was haben die fiktionalen Charaktere Yoda, Ryan aus The Office und Batman gemeinsam? Ich denke, sie würden alle in der Öffentlichkeit so tun, als hätten sie die Story von Elden Ring verstanden. Und wenn man sie dann konkret danach fragen würde, dann würden sie das abtun mit einem schwammigen und prätentiösen: Ach, da will ich dir jetzt auch gar nicht zu viel verraten. Es muss auch jeder für sich selbst rausfinden. Und vielleicht ist die wahre Story von Elden Ring ja auch The Friends We Made Along the Way. Und damit hätten sie gar nicht mal so unrecht, denn seit dem Release war Elden Ring sehr viel mehr als nur ein Spiel. Es war ein Massenphänomen und stand für die größte Open-World-Innovation seit vielen Jahren. Jetzt geht es mit Shadow of the Erdtree in eine zweite Runde und wir sprechen heute darüber, warum jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, wieder oder zum ersten Mal Elden Ring zu spielen, was wir im Interview mit Miyazaki über den DLC erfahren haben und ob Elden Ring überhaupt jemals einen zweiten Teil haben kann und sollte. Dafür begrüße ich zum einen die ultimative Eldenfürstin, wenn es denn je eine gab, Petra. Herzlich willkommen.
Ja, genau. Hallo.
Und ich begrüße außerdem die Kollegin, mit der ich gerne mal telefoniere oder Sprachnachrichten austausche, während wir beide jeweils daheim Elden Ring spielen, was sich dann gerne mal so anhört wie: Naja, und Donnerstag war ich dann jedenfalls Wolle kaufen und oh mein Gott, was war das? Entschuldigung, es ist gerade was richtig Krasses passiert, aber ich kann dir nicht sagen, was es war. Herzlich willkommen, Nathalie.
Hallo.
Schön, dass ihr hier seid. Würdet ihr mir mit meiner Liste der Charaktere, die so tun würden, als hätten sie die Story von Elden Ring verstanden, zustimmen? Und habt ihr Ergänzungen?
Yoda spricht ja eh so wie der handelsübliche Elden Ring Charakter, also insofern richtig, passt das schon. Batman ist ja der Superchecker, ne? Der checkt ja alles und außerdem hat er Flügel und Hörnchen. Und Ryan aus The Office ist, ich habe The Office nie gesehen, aber ich gehe davon aus, dass er so ein Poser ist, der immer so tut, als wüsste er alles. Insofern, ne?
Ich glaube, Ryan hätte auch so ein Standoff mit Dwight. Und die würden beide so tun, als wüssten die, worum es geht. Und keiner von beiden hätte eigentlich eine Ahnung, aber die würden sich einfach beide gegenseitig anlügen.
Ja, das sehe ich.
Ich würde noch mich gerne als Charakter anfügen. Ich tue auch immer so beim Spielen, als wüsste ich, was hier abgeht.
Das Witzige zum Thema Geschichte von Elden Ring und der ganzen Lore, die da drin steckt, oder auch nicht, ist ja häufig, es sind ja Ideen, die da draußen im Internet kursieren und jeder hat eine andere. Bezüglich dessen habe ich auch Miyazaki in diesem Interview gefragt, ob er sich manchmal so Lore-Videos anguckt und ob er dann das Gefühl hat, er müsse da mal oder er würde da mal gerne korrigieren wollen. Und er meinte so, nee, zum einen ist er da nicht so der Typ für und zum zweiten, das ist ja alles Interpretationsspielraum. Ne? Also da gibt's ja kein Falsch und kein Richtig. Und im Grunde hat jeder recht. Also bis auf die Leute, die nicht das sagen, was ich sage. Aber im Grunde hat jeder recht. Also ich finde das sehr, sehr nice. Ich glaube, dass vieles in Elden Ring und auch in den From Software Spielen generell jetzt nicht so klar zu interpretieren ist und dass es dann eine für alle geltende Geschichte hinten mal rauskommt, sondern dass sich jeder so ein bisschen seinen Krempel da zusammensuchen kann. Was auch dafür spricht, dass, oder man könnte es auch als Lazy Storywriting bezeichnen, das gehört, glaube ich, zum Charme der Spiele, genauso wie die Welt auch. Man entdeckt seinen Kram und macht daraus, was einem am besten taugt.
Ja, absolut. Petra, man liest dich natürlich normalerweise sagenhaft oft auf der GameStar oder vor allem im Heft.
Und so häufig gar nicht mehr, aber schon hin und wieder.
Ja, hin und wieder. Ja. Aber man kennt dich da vor allem schon sehr lange und man kennt dich vor allem als wirklich den ultimativen Elden Ring-Fan, seit es rauskam. Da hast du sehr, sehr viel drüber gesprochen, wie und warum du es geil findest. Und du hattest jetzt das Interview mit Miyazaki. Wie oft hast du Elden Ring mittlerweile gespielt? Wie lange und wann zuletzt?
Ich habe es jetzt viermal durch.
Oh, wow.
Ich bin jetzt, okay, ich flunker ein bisschen, ist 3,8 Mal ungefähr.
Unerhört.
Ich fliege raus. Ich stehe mal wieder vor Malenia und denke mir so, ach, ich weiß nicht, ob ich da nochmal reingehen soll. Aber ich werde es mit Sicherheit bevor der DLC rauskommt, nochmal spielen. Aber dann auch nicht mehr in der Akribie, wie man es ganz am Anfang getan hat.
Ich und ich glaube, du auch, Nathalie, wir spielen es jetzt gerade zum zweiten Mal durch, richtig?
Ja, bei mir ist es der dritte Anlauf. Also durchgespielt habe ich es noch nicht. Bei mir war das damals, also als ich es zum ersten Mal zum Release dann gespielt habe, ich fand es faszinierend. Das hat mich schon in diese Welt reingezogen, aber ich war so maßlos überfordert, weil es halt auch mein erstes Souls-like-Spiel war. Und ich sehr große Schwierigkeiten erstmal damit hatte, zu verstehen, wie dieses Spiel mit mir kommuniziert und was es auch von mir als Spielerin erwartet, also dass ich mich in dieser Welt quasi vollständig selbst zurechtfinde. Und dann habe ich später, weil ich eine Mod getestet habe, die Easy-Mode-Mod, für die mich sehr viele Souls-Veteranen wahrscheinlich hassen werden, aber die habe ich ausprobiert und das hat mir so ein bisschen... Das hat mir eine Zeit lang Spaß gemacht, weil ich so gemerkt habe, okay, jetzt kriege ich Progress rein, jetzt kann ich mich ein bisschen mehr mit den ganzen Mechaniken vielleicht auseinandersetzen, ohne so groß auf diese Schwierigkeit zu achten. Aber dann ist irgendwie die Lust wieder verflogen, dann habe ich es 2 Jahre lang fast gar nicht mehr angefasst. Und jetzt, wo das Add-on quasi so immer näher gerückt ist, dachte ich mir, irgendwie habe ich dann doch nochmal Bock, mich da durchzufuchsen. Und dann habe ich meinen alten Spielstand nochmal geladen, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nur Margit und Godric gelegt. Und habe da dann wieder angesetzt und jetzt zum ersten Mal hat so richtig Klick gemacht. Und jetzt bin ich einfach auch komplett obsessed mit dem Ding. Also ich komme davon auch gar nicht mehr los. Mhm. Aber es ist wirklich zum ersten Mal, dass ich verstanden habe, okay, wie funktioniert diese Welt? Wie funktionieren die Quests? Wie funktioniert die Spielerführung in diesem Spiel? Was muss ich mir selbst zusammenstückeln? Wo finde ich Hilfe im Spiel? Also gerade bei den Quests und mit den Orten, also wo man hin muss und wo der nächste Boss auf dich wartet, da musst du ja auch in Dialogen und in irgendwelchen Hinweisen, in Items oder so, dir das selbst zusammenstückeln. Mhm. Und ich war einfach sehr, also für mich ist es gerade auch so eine Erfahrung, als würde ich zum allerersten Mal Videospiele spielen. Ich fühle mich wieder, als wäre ich 5. Und ich habe so dieses Sense of Wonder mal wieder, das ich schon echt lange nicht mehr hatte, wo ich einfach bin, wow. Und ich laufe da wirklich mit so riesigen Augen durch diese Welt und bin jedes Mal überwältigt, was dieses Spiel alles noch im Petto hat. Also sowohl an Mechaniken, als auch an Bossen, als auch an Locations. Ich denke, wir werden da später noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen, aber das ist halt gerade so eine Erfahrung für mich und die ich halt schon lange nicht mehr hatte, wo man halt ungeduldig auf der Arbeit sitzt und denkt so, ja, Heiko, red mal schnell, ich will nach Hause und Feierabend und Elden Ring spielen. Ja. Und das hatte ich halt echt lang nicht mehr bei einem Spiel.
Ja, ich habe das wann war das? 2022 irgendwann in meiner Phase, wo ich komplett ausgerastet bin über dieses Spiel, habe ich es relativ genauso formuliert. Elden Ring schafft es bei dir, diese Faszination gegenüber dem Medium Videospiel wieder zu beleben. Voll. Es ist so ein bisschen vom Gefühl her wie damals, als man zum ersten Mal so ein Ding in der Hand hatte als kleines Kind oder sowas. Wow, ich drücke hier auf den Knopf und da passiert irgendwas. Ja. Ne? Mhm. Natürlich kann man das nicht 1:1 übertragen. Ich habe es mit Pong verglichen, habe es also trotzdem 1:1 übertragen. Und habe den Avatar, also den Tarnished, in Elden Ring mit dem Pong-Balken verglichen. Und im Grunde ist es das ja auch nur. Der macht, was ich sage und hat ansonsten keine Agenda, außer das, was ich ihm gerne, was ich mit ihm machen möchte. Aber das ist genau das, was dieses Spiel so ultra krass hinbekommen hat, wie kein weiteres seit, weiß ich nicht, 10, 12, 13, 15 Jahren bei mir. Und jeder, der sich diesem Erlebnis verweigert, weil diese Einstiegshürde vielleicht zu groß ist oder weil er denkt, so, ey, Dark Souls, ne, bin ich alle 5 Meter gestorben, das kann ich mir nicht antun. Elden Ring ist ein ganz anderer Stiefel und ich würde mir wünschen, die Leute, die wie ich am Anfang mit dieser Haltung da reingegangen sind, so, Dark Souls war nie so meins, diese ganze From-Software-Fanboy-Attitüde kekst mich total. aber ich will jetzt selber rausfinden, ob das wirklich so geil ist, wie die Kollegen behaupten. Und sich dann darauf einzulassen und dann so belohnt zu werden, das ist so mindblowing. Irre.
Das war auch bei mir ein ganz großes Problem, weil ich habe damals zur Schulzeit war ich immer konfrontiert mit diesem klassischen, oh, du bist ja kein echter Gamer, du spielst die falschen Spiele. Mhm. Und dann kam da halt auch irgendwann der Gedanke, okay, ich bin einfach viel zu schlecht für Videospiele. Und es hat sich so ein bisschen, das klingt total blöd, aber es hat sich halt auch bis jetzt gezogen, dass ich immer der Meinung war, okay, Souls-Spiele sind halt nicht für mich, weil ich bin ja viel zu schlecht. Und ich glaube, das war auch der Grund, weshalb ich beim ersten Anlauf in Elden Ring irgendwann die Lust verloren habe, weil ich bin halt mit diesem Mindset rangegangen. Ich habe gedacht, okay, du bist viel zu schlecht und du musst dich maßlos hochleveln, um diese Bosse zu legen. Und das habe ich am Anfang gemacht. Ich habe teilweise stundenlang mit dir, Geraldine, im Discord, habe ich nichts anderes gemacht, als diesen blöden Felsen da runterrollen zu lassen. Runen. Und diese Runen zu sammeln, damit ich hochleveln kann. Und ich bin also Margit schon wirklich überlevelt begegnen. Und das hat dann wiederum auch keinen Spaß mehr gemacht, weil es dann natürlich die Herausforderung rausnimmt. Aber es gibt natürlich diese Möglichkeiten. Also wenn ihr das Gefühl habt, okay, es ist vielleicht doch ein bisschen zu tough, es gibt halt diese Herangehensweise. Und das finde ich sehr schön. Und ich finde es auch cool, dass dich das Spiel dann doch relativ oft auch umskillen lässt. Das heißt, du kannst auch unterschiedliche Sachen mal ausprobieren und gucken, welcher Spielstil dir am meisten liegt. Weil ob du jetzt als Magier da reingehst oder als Nahkämpfer oder als sonst irgendwas, das sind halt komplett unterschiedliche Spiele im Grunde, weil sich das komplett unterschiedlich anfühlt. Und diese Freiheit finde ich einfach sehr faszinierend an Elden Ring. Aber was ich auch sehr schätze an dem Spiel, ist, dass es einfach mit meinen Videospielgewohnheiten so ein bisschen bricht, die man sich halt im Laufe der Zeit angewöhnt hat. Also gerade auch, was Open-World-Spiele angeht. Ich habe halt einfach gemerkt, dass ich sehr systematisch mittlerweile an Open-Worlds rangehe, dass ich schon irgendwie erwarte, dass das Spiel mir zeigt, okay, da musst du hin, da findest du das, da musst du hin, da findest du das. Und es war am Anfang einfach sehr überfordernd, dass diese Map, die ja kaum was offenbart, außer dass der Ort der Gnade dich halt so leicht in die Richtung lenkt und dass auch deine Quests nicht getrackt werden oder so. Das heißt, wenn du ein Gespräch führst, hast du nicht mal eine Ahnung, okay, habe ich jetzt eine Quest losgetreten? Habe ich eine andere Quest vielleicht jetzt mit diesem Gespräch verbaut? Ist es einfach nur ein Dialog? Steckt da ein Hinweis drin auf eine Location, die ich besuchen sollte? Das sind halt, du musst immer super aufmerksam sein. Und man kann ja auch sich einfach Sachen so schnell verbauen, wenn du es nicht in der richtigen Reihenfolge machst. Ich weiß noch, dieses mit Blythe und dem Schnipsen und so habe ich nie machen müssen, weil ich den Boss zuerst gekillt habe, was halt irgendwie erst Step 3 ist oder sowas. Aber sich das zusammen zu puzzeln, ist, finde ich, auch Teil von diesem Spiel. Oder was ich auch total faszinierend finde, als ich Radahn den Boss gelegt habe, der hat so ein eigenes Boss-Areal am Strand, das ist alles mega schön gemacht. Aber mein Kopf war, okay, das ist ein Boss-Areal, das wurde nur dafür designt. Und dann hast du, glaube ich, Peter, in deinem Meinungskasten oder so geschrieben, dass da ein Dungeon versteckt ist. Und ich bin sofort zurückgerannt. Das ist doch jetzt kein Dungeon. Wer reitet denn so weit da an den Strand, diese 5 Kilometer? Aber da ist ein Dungeon. Du wirst halt belohnt dafür, dass du einfach mal so diese ganzen Open-World-Gewohnheiten, die du sonst hast, also wenn du kein Questmarker ist, dann ist da nichts. Wenn du das mal hinter dir lässt und wirklich erkundest, wie damals, wie wir das halt mit den alten Spielen gemacht haben, jede Ecke in Tomb Raider, ich bin jede Ecke abgelaufen. Und das belohnt das Spiel und das finde ich sehr, sehr schön, weil ich finde, das machen mittlerweile vor allem Open-Worlds viel zu selten.
Ja, und das Tolle an Elden Ring ist, du kannst auch die Geschichte komplett ignorieren, du kannst mit allen Leuten reden, du kannst auch sagen, okay, hätte jetzt eine Quest sein können, hätte auch keine sein können, ist mir auch völlig egal. Ich gehe mal hinten über den Hügel und guck mal, was im nächsten Tal ist und ob hinter diesem einen Baum da, der so verdächtig aussieht, ob da nicht eine Tür in der Wand ist. Ah, es ist eine Tür in der Wand, das ist so toll, ich gehe da mal rein. Da ist bestimmt irgendwas Geiles drin. Wirklich, man kann Elden Ring auch komplett ohne diesen ganzen Story-Quatsch spielen. Man freut sich dann, dass man so kuriose Gestalten wie Alexander hin und wieder trifft. Natürlich sagt man der netten Dame mit dem weißen Hut, klar, mach alles, was du sagst. Und dann verpasst man mit der Mini-Rani an diesem kleinen blöden Leuchtfeuer irgendwo im Keller dreimal sie anzuklicken, um dann mit ihr zu reden. Und dann geht die Quest nicht weiter und du fragst dich, was ist hier los? Ne? Also, dieses Spiel. Aber wie gesagt, man kann es auch komplett ignorieren, diese ganze Story, diese ganze Lore, alles durchklicken, alles schnell wegklicken und sich einfach nur darauf konzentrieren, was das Spiel mit der Landschaft macht, was das Spiel mit deinem Entdeckungsdrang macht, wie es dich dafür belohnt. Es belohnt dich ja nicht nur mit Items, die irgendwelche kryptischen Texte haben und dann irgendwie plus irgendwas auf irgendwas geben, sondern es belohnt dich vor allen Dingen mit den wahrscheinlich schönsten Ausblicken, Vistas heißen sie inzwischen in Gaming Speech, die es in den letzten Jahren gegeben hat. Und auch in Horizon Zero Dawn und Ableger kommen da in meinen Augen nicht ran.
Ja, ich finde, du hast da einen sehr guten Punkt, weil ich finde, die Map und generell die Welt von Elden Ring ist auch eine sehr große Stärke von dem Spiel. Was mich so fasziniert ist, wenn du das erste Mal in diese Open World entlassen wirst, also du kommst aus diesen Katakomben da rausgekrochen und du bist zum ersten Mal in Limgrave im Startgebiet und du siehst zum ersten Mal diese Open World und bist so komplett erstmal, wow, okay, ist das riesig hier. Und dann, was ich so faszinierend finde, du siehst ja immer irgendwas am Horizont und ab dem Startpunkt siehst du zum Beispiel schon, wo das Endgame stattfinden wird. Also du siehst so diese Berggipfel schon schemenhaft am Horizont. Total faszinierend, weil alles, was du siehst, du kannst dahin laufen. Also du kannst vielleicht nicht sofort dahin laufen, aber an irgendeinem Punkt im Spiel wirst du da halt hinkommen und dann stehst du auf diesem Berggipfel und guckst so runter und sagst, ach so, ja, jetzt bin ich hier, da unten war ich ja vorhin, da habe ich diesen blöden Tree Sentinel bekämpft, haha. Das ist so cool und es gibt dir auch so eine ganz eigene Art von Belohnung, dass du es halt geschafft hast, dass wirklich so der Weg quasi dein Abenteuer war und jetzt stehst du hier und hast es geschafft. Ja. Und das finde ich sehr faszinierend. Und auch eine Sache, die ich sehr gerne mag, ist einfach, wie die Map sich auch nach und nach entfaltet. Weil du bist ja zum Beispiel, gibt's in Limgrave, also im Startgebiet, gibt's ja einen Turm mit einer Kiste, wo eine Teleportfalle drin ist. Und dann wirst du super, super früh im Spiel in die Hauptstadt teleportiert und bist erstmal so, wow, okay, wo bin ich? Und dann guckst du dir das an, denkst, wow, voll schön. Und dann machst du die Map auf und du kannst da eigentlich gar nicht groß viel machen, nur ein bisschen gucken und dann machst du die Map auf und siehst, oh mein Gott, ist diese Welt riesig, weil dieser Punkt, also dieser Ort der Gnade ist so weit oben vom Startgebiet, das erwartest du am Anfang gar nicht. Oder auch später, wenn man in das Schneegebiet kommt, da hatte ich so ein ähnliches Gefühl, weil man deckt so den ersten Kartenteil auf und dann ist es so ein ganz kleiner Streifen und man denkt, oh ja, ist ein ganz kleines Gebiet, hier bin ich in 2 Stunden durch wahrscheinlich und dann eröffnet sich plötzlich der ganze Rest und dann ist das irgendwie nochmal fast größer als Limgrave oder so und das macht es halt immer wieder. Also es hat immer wieder so Punkte, wo ich dastehe und mir denke, boah, das ist so krass, was diese Welt mir jetzt bietet und wie ich mich auch verankert fühle in dieser Welt und dass es sich wirklich anfühlt, hey, ich habe jetzt einen echt krassen Weg hinter mir und ich habe das geschafft. Das habe ich ganz alleine geschafft. Ich habe dieses Spiel verstanden. Ich habe verstanden, wie man hier hinkommt und das ist einfach so belohnt. Viel mehr als irgendwie Loot oder sowas. Also da,
auf jeden
damit
Fall.
Kriegt man mich.
Am wildesten fand war das Gefühl bei mir natürlich der Teleport in die Hauptstadt oben auf den wo dann das egal, ich sag's nicht, ne, für die Leute, die es noch spielen wollen, aber bei mir war es halt total hart, als ich zum ersten Mal nach Nokron runter bin. Klar, war ich schon den Siofra-Brunnen war ich schon runtergefahren, aber das ist ja nur ein ganz kleines überschaubarer Teil im Grunde. Und wenn man dann eben Radan erledigt hat, das Loch im Boden da ist, man steigt runter und man geht dann so über die kaputten Dächer dann da rein und plötzlich eröffnet sich vor einem diese riesige Welt da unten noch, dann denkst du auch so, habt ihr sie noch alle?
Ja.
Und der Witz ist ja, das ist ja trotzdem nur ein winziger Teil von der Unterwelt. Also wir denken an die Unterwelt unter der Hauptstadt, dann haben wir noch den großen Baum, der da unten an irgendwelche Lore-Gräber sagen, das ist der Original Elden Tree, der da unten steht, ne? Und so weiter. Also ganz, ganz wilde Kiste. Und da habe ich echt gedacht, Leute, das ist mit Abstand das Geilste, was ich seit ewigen Zeiten erlebt habe. Und wenn man dann noch da unten steht und denkt sich so, was ist denn das für ein Tempel da oben? Ob ich da wohl hinkomme? Ja, da kommt man spätestens dann hin, wenn man ins Add-on will.
Ja, gute Überleitung.
Ja. Das ist so witzig. Also erstmal liebe ich es, wie ihr gerade ins Schwärmen geratet. Ich könnte noch eine Stunde weiter zuhören. Ich komme tatsächlich aus der genau anderen Startperspektive, weil ich bin riesiger Dark Souls-Fan gewesen und riesiger Bloodborne-Fan und habe mich von zwei Seiten total vor den Kopf gestoßen gefühlt. Einmal habe ich mich als Dark Souls-Fan vor den Kopf gestoßen gefühlt, weil ich gemerkt habe am Anfang, okay, ich kann einfach jeder Konfrontation aus dem Weg gehen. Niemand zwingt mich wirklich, jetzt diesen Bosskampf zu machen. Das ist sehr selten, dass ich wirklich nicht weiterkomme, wenn ich den Bosskampf nicht mache. Ich kann auch wirklich einfach vorbeireiten. Es ist sehr, sehr oft. Und dass ich einfach sehr verwöhnt bin von diesem allerfeinsten Souls-Level-Design, wo man die ganze Zeit so durchgeleitet wird, wie durch so einen mega krassen Freizeitpark. Und dann kommt man unten raus und macht eine Tür auf und sagt, oh mein Gott, hier bin ich. Und das war ich total gewohnt. Das heißt, da habe ich mich schon mal voll vor den Kopf gestoßen gefühlt. Und als Open-World-Fan habe ich mich vor den Kopf gestoßen gefühlt, weil es natürlich mit allen Open-World-Konventionen bricht und nicht ständig dir irgendwas irgendwo hinlegt, damit du es entdecken kannst, sondern im Gegenteil, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass ich in diese Welt gar nicht reingehöre. Weil es gibt alleine ja zum Beispiel gar nicht so viele Wege, denen man folgen kann. Also wirklich feste Wege, die irgendwie bequem zu begehen sind. Sondern sehr oft kraxelt man einfach irgendwo einen Berg hoch und hat das Gefühl, ich soll hier gar nicht lang. Also eigentlich ist das gar nicht dafür gedacht, dass ich hier lang gehe. Und das ist im Nachhinein, wenn man da einmal so drin ist, so cool. Weil das wird ja auch supported durch diese Kameraperspektive, durch die man irgendwie sehr klein wirkt und durch die ganzen Größenverhältnisse von den Felsen und der Natur und den Bäumen und dass alles sehr viel größer ist als du. Und man hat ständig das Gefühl, ich laufe hier zwar lang, aber ich soll hier eigentlich nicht sein. Und diese Welt ist nicht dafür gemacht, dass ich mich in ihr bewege und Sachen finde, sondern das muss ich schon von mir aus machen.
Ja, genau, aber ich möchte dich korrigieren. Rein spielmechanisch solltest du genau dort sein. Und zwar nicht auf den Wegen, wo dir die Dinge halt, die große Karawane, die durch Limgrave läuft und wo man am Anfang hingeht und ein paar Riesen farmt und so weiter und so fort. Da solltest du vielleicht mal sein, um zu wissen, okay, es geht da runter in die Richtung oder da geht's rauf nach Schloss Sturmschleier. Übrigens über Schloss Sturm, also über die Legacy Dungeons müssen wir noch reden. Und alles, was wichtig ist in diesem Spiel, liegt nicht direkt an der Hauptroute. Ja. Also das ist halt das Wichtige, das Coole daran. Es gibt diesen einen verblödeten Talisman, der dir plus 20% Runen gibt. Ja, plus 20% Runen. Der ist in dieser einen kleinen Klamm in Caelid, ist der Eingang zu diesem Dungeon auf der halben Höhe der Klamm. Das heißt, man kommt nur von einem ganz bestimmten Punkt da oben rein. Man muss es erstmal sehen, dass da überhaupt sowas ist. Da muss man darüber springen. Dann geht man da rein, stellt mal fest, oh Gott, hier ist alles, ich sterbe sofort. Ich sterbe sofort. Scarlet Rot ist es, glaube ich, oder sowas, was da alles voll ist.
Die ekelhafteste Höhle der Welt einfach.
Ich sterbe sofort. Dann laufen da überall noch diese Pilzköpfe rum, die dich sofort wegnatzen. Du fragst dich, was soll ich hier, was mache ich? Aber irgendwas ist hier drin. Und dann findest du diesen Talisman und du denkst so, was plus 20% auf Runen, das ist ja die geilste Scheiße unter der Sonne. Aber wie gemein ist das, dass der da an der Stelle ist? Weil er nicht wichtig ist fürs Spiel, du kannst auch ohne das, aber ihn zu haben, das macht halt den großen Unterschied aus. Und ihn gefunden zu haben, macht mal noch den größeren Unterschied aus.
Ja. Auf jeden Fall. Keine Ahnung, wie gesagt, ich war das einfach überhaupt nicht gewohnt und bin dadurch halt auch dann so positiv vor den Kopf gestoßen worden. Also es war wie ein Schlag ins Gesicht, aber die Hand, die mich geschlagen hat, war angenehm erfrischend. Sie war angenehm kühl.
Und ich dachte, sie war so eine Drachen, war so eine Drachenhand, ne?
Ja, so eine Drachenhandpuppe.
Ja, genau.
Erlebnisfrei erfunden, weiß ich nicht, wo das herkommt. absolut, also ich war halt, weil ich Dark Souls-Fan war, auch vor den Kopf gestoßen und als Open-World-Fan, weil ich sag mal, zum Beispiel in Breath of the Wild, was auch eine sehr gute Open-World hat und auch eine sehr freie Open-World hat, ist völlig anders als Elden Ring, weil in Breath of the Wild läufst du rum und es wird wirklich sichergestellt, dass du an jeder Stelle irgendwas erlebst und dass jede Stelle irgendwie für dich designt wurde, dass du da hingehst und sagst, oh, das sieht spannend aus, oh, es war wirklich spannend, oh, cool, jetzt habe ich hier was gefunden, oh, jetzt kann ich hier wieder runterfliegen, mein Gott, da ist ja noch was für mich. Die ganze Welt ist für dich designt, damit du die ganze Zeit Spaß hast. In Elden Ring ist die ganze Welt gegen dich designt, damit du eben nicht die ganze Zeit Spaß hast. Das heißt, manchmal läufst du irgendwo hin und denkst, oh, das sieht cool aus. Und dann kriegst du auf die Fresse und wirst eigentlich zumindest mechanisch nicht mal wirklich dafür belohnt. Oder findest irgendwas, wo du denkst, gut, mit der Waffe kann ich eh nichts anfangen. Aber ich habe es geschafft. Und das ist auch irgendwie cool. Auf eine ganz, ganz andere Art. Also man muss einfach verlernen, was man sowohl über Souls-Spiele als auch über Open Worlds, als auch über Spiele generell so gelernt hat über die Jahre und sich antrainiert hat und womit man verwöhnt wurde.
Das unterschreibe ich sofort. Also ich musste auch sehr, sehr stark einfach, ich war sehr stark einfach mit meinem Spielverhalten konfrontiert, weil in meinem Kopf hat sich auch immer festgesetzt, okay, wenn du stirbst, bist du quasi nicht weitergekommen. Und das ist ja in Elden Ring oder in Souls-Spielen prinzipiell überhaupt nicht der Fall. Also jedes Sterben, jeder Fail quasi gehört ja zu dieser Experience dazu und bringt dich ja weiter, weil du halt neue Sachen lernst und du wirst ja trotzdem irgendwie stärker. Und das mal in den Kopf reinzubekommen und dann auch wirklich auch diese Scheu abzulegen, da mal jetzt mal runterzuspringen und zu gucken, ob du vielleicht noch landen kannst. Das hat ein bisschen gedauert, aber als es dann mal da war, finde ich, macht Elden Ring auch einen sehr guten Job, das aus dieser sehr feindseligen Welt etwas wird, was du nach und nach einfach sehr gut kennenlernst und wo du dich dann auch mit der Zeit sehr gut zurechtfindest, weil du halt einfach verstehst, okay, so funktioniert dieser Bereich. Ich weiß noch am Anfang, als ich nach Caelid reingekommen bin, ich habe mich vielleicht so einen Schritt auf einmal bewegt, weil ich mir dachte, oh Gott, diese Hunde und diese Vögel und das da hinten, was auch immer das ist, will ich hier überhaupt sein? Und mittlerweile kennt man das halt und man weiß, wie man mit den Gegnern auch umgeht. Oder auch die, ich finde, die Universität ist ein gutes Beispiel dafür. Am Anfang, ich bin da reingegangen, so, hallo, dieser Tod. Ich dachte so, wow, okay, vielleicht bin ich noch ein bisschen unterlevelt hier reingekommen, ich weiß es nicht. Aber man lernt halt damit umzugehen und vielleicht bist du dann immer noch unterlevelt oder so, aber du findest halt immer irgendeinen Weg. Du bist in Elden Ring wie so Wasser. Du findest immer irgendein Schlupfloch, wo du durchkommst, wo du weiterkommst, wo du vielleicht neue Verstecke findest oder so. Und ich finde es halt auch sehr faszinierend, dass jeder, der das spielt, ja ein anderes Erlebnis hat. Also ja. Mich hat es zuerst nämlich nicht nach Leonia verschlagen, weil ich diese blöden in dem Schloss, diese Vögel mit den komischen Dingen an den Beinen, ich fand die so furchtbar, ich habe mich umgedreht und bin wieder gegangen. Ich bin dann zuerst nach Caelid und habe ich gemerkt, okay, das ist vielleicht noch zu früh, aber ich kundschafte jetzt mal aus. Und so hat jeder Spieler halt einfach nochmal so ein ganz eigenes Abenteuer und ich finde das einfach sehr cool.
Ja. Es gibt übrigens hinter der dritten Kirche in Limgrave ein kleines Portal. Da ist so eine kleine Pfütze hinter der Kirche. Und da gibt es dieses kleine Portal. Und da kommt man beim Bestienkleriker in Caelid ganz hinten am Ende raus. Und man
das
denkt
ist auch
sich
da,
so,
wo der Felsen ist.
Ja, genau. Und dann denkt man sich so, alter Vater, was ist denn das jetzt hier für ein Scheiße? Und dann steht dann dieser Gargoyle vor einem. Und man geht so hin, so, Entschuldigung, wo geht's denn hier zurück nach Limgrave? Und der guckt dich einmal an und du bist tot. Und du denkst so, das war jetzt aber schön.
Aber
und da weiß man, dass man da vielleicht erstmal nicht hin sollte.
Aber solche Begegnungen finde ich super, wenn du halt einmal irgendwo reinspazierst und dann wirst du halt geone-shottet und denkst, okay, bye. Aber ich habe jetzt halt kurz gesehen, was es sonst noch in dem Spiel gibt. Sehr cool. Und wenn du dann halt zurückkommst und stark genug bist und dann diesen Boss endlich legen kannst, es fühlt sich so gut an, weil du halt noch diese Erinnerung hast an die erste Begegnung.
Ja.
Das ist einfach sehr zufriedenstellend.
In der Tat.
Ja. Ich muss auf jeden Fall unterschreiben, dass das ganz krass ist, wie jeder so sein eigenes Abenteuer zeichnet in Elden Ring, von dem man 100% sicher sein kann, dass niemand auf der Welt das so erlebt hat von den anderen Millionen Spielern. Man kann sich absolut sicher sein, dass niemand mit genau diesem Bild, mit genau dieser Reihenfolge, mit genau den Sachen, die man gefunden hat, genau das erlebt hat wie du. Mhm. Und das ist halt wirklich super, super einzigartig.
Ja.
Ich muss noch auf eine Sache gleich einsteigen, die Nathalie gesagt hat, von der ich weiß, dass du auch was Spannendes dazu gesagt hast, Petra, nach einer ganz kurzen Werbung. Hey, ganz wilde These, aber ihr mögt doch bestimmt Getränke, oder? Ich meine, wir haben nicht wirklich eine Wahl, wir müssen alle trinken. Aber warum darf es dann nicht wenigstens auch ein bisschen Spaß machen? Und wenn ihr jetzt sagt, naja, weil das mega ungesund ist, Geraldine, wenn Trinken Spaß macht, dann sage ich, haha, jetzt habe ich euch nämlich. Denn bei Holy, da gibt es eine riesige Auswahl an Energy Drinks, Eistees und Hydration Drinks. Und das alles ohne Zucker und ohne künstliche Farbstoffe in allen möglichen Sorten, die ihr euch nur erträumen könnt. Und wenn ihr jetzt sagt, das klingt irgendwie cool, ich würde es gerne mal ausprobieren, ich weiß aber ja noch gar nicht, was mir schmeckt, dann ist vielleicht das Starter Set Deluxe das Richtige für euch. Da könnt ihr euch wirklich durch das komplette Sortiment probieren. Das ist das absolute Komplettpaket mit nämlich 14 Sorten Energy Drinks, 14 Sorten Eistees, 15 Sorten Hydration Drinks und einem Shaker zum Zubereiten. Und wenn ihr unseren Rabattcode GAMESTAR5 bei eurer Bestellung eingebt, dann bekommt ihr das Ganze für 44,99. Oder ihr sagt, ich weiß vielleicht schon, dass ich nur Energy, nur Eistee oder nur Hydration Drinks ausprobieren möchte. Dann gibt's auch kleinere Päckchen. Die kosten mit unserem Gutschein sogar nur 19,99 €. Und außerdem, das kann ich euch auch noch erzählen, gibt es gerade zwei neue Sorten bei Holy fest im Sortiment. Das eine ist Michas absolute Lieblingssorte, Watermelon Whale. Und das andere ist meine, nämlich Thai Lime Toucan. Und ja, wenn ihr eine davon ausprobieren wollt, dann will ich nur, dass ihr Bescheid wisst, weil dann entscheidet ihr euch auch irgendwo für eine Seite und wir merken uns das. Aber ich würde mich trotzdem sehr freuen, wenn ihr mal im Holy Shop vorbeischauen würdet. Am besten macht ihr das über den Link in unserer Beschreibung, weil dann wird euch auch direkt unser Rabatt abgezogen. So, Nathalie, du hast gerade gesagt, wie das ist, wenn man es dann zum zweiten oder dritten oder vierten Mal spielt und die Welt immer besser kennenlernt und immer mehr versteht, wie sie funktioniert. Und Petra, du hattest gestern, als wir darüber geschrieben haben, was super Spannendes gesagt, nämlich, dass die Welt, wenn man es mehrmals spielt, immer kleiner wird. Und das ist mir auch aufgefallen. Das ist tatsächlich eine richtig spannende Beobachtung. Mhm.
Das liegt einfach schlicht und ergreifend daran, dass man Dinge einfach auslassen kann.
Ja.
Man kann Dinge auslassen, weil man weiß, okay, da sind jetzt Sachen drin. Ich habe das alles schon erlebt. Ich kenne dieses Dungeon. Ich weiß, dass da irgendwas nicht so Atemberaubendes auf mich wartet. Ich weiß auch, wie ich die Runen, die ich vielleicht dadurch verliere, wenn ich da nicht reingehe, andernorts viel, viel geiler und viel, viel schneller zusammenkriege. Ich weiß, wo meine Schmiedesteine sind. Ich weiß vielleicht auch vorher schon, weil ich mir eine Map im Kopf gemacht habe, also so eine Vorgehensgeschichte, die und die Waffen möchte ich spielen. Die kann ich so und so am schnellsten leveln. So level ich meinen Charakter am schnellsten. Die Aschegeister interessieren mich gerade nicht, weil ich vielleicht keine Aschegeister benutzen möchte in dem Run. Ich brauche das und das und das nicht. Ich hake das alles ab. Ich muss nicht jeden Stein nochmal umdrehen. Und trotzdem ist es ein geiles Erlebnis, weil man im Zweifelsfall beim zweiten Mal natürlich nicht mehr den gleichen Bild in Anführungsstrichen, also den gleichen Helden spielt, sondern man benutzt halt eine andere Waffe oder sowas. Und das macht das Spielerlebnis tatsächlich, wenn man krasse Unterschiede nimmt und nicht nur das Katana gegen das andere Katana austauscht, macht das signifikante Unterschiede, was das Spielerlebnis angeht. Und alleine deswegen, weil man den Mut zur Lücke hat, das ist das, was Elden Ring kleiner macht, den Mut zur Lücke hat. Und weil man natürlich weiß, mit Torrent komme ich ganz furchtbar schnell irgendwo hin. Ich kann auch an Gegnern vorbeireiten, die interessieren mich jetzt nicht mehr. Wird die Welt kleiner, aber dadurch nicht unspannender.
Ja, absolut, weil ja auch sowieso die Philosophie generell von From Software spielen, aber insbesondere von Elden Ring auch einfach ist, dass es ihnen nicht egaler sein könnte, ob wir Sachen verpassen. Also da ist wirklich, da sitzt niemand nervös irgendwie von den Entwicklern vorm Computer und denkt, boah, wie sorge ich jetzt dafür, dass sie diesen unterirdischen Tempel auf jeden Fall finden, weil ich habe mir viel Mühe damit gegeben. Das könnte denen nicht egaler sein, ob wir den finden. Der ist so unglaublich absurd versteckt, dass man einfach darauf hoffen muss, dass irgendjemand ihn mal findet und das irgendwo postet und es dann Leute lesen und ihn auch finden. Aber es könnte ihnen wirklich nicht egaler sein und das finde ich so erfrischend, weil ich hasse das immer. Ich meine, es kommt immer auf das Spiel drauf an und was das Spiel erreichen möchte, aber manchmal ärgert es mich sehr, wenn Spiele unbedingt wollen, dass man Sachen nicht verpassen kann und dass man unbedingt alles schaffen kann. Zum Beispiel in Bethesda-Spielen hätte ich es viel lieber, dass mir nicht immer die Möglichkeit freisteht, jeder Fraktion und jeder Gilde beizutreten, weil die untereinander eigentlich manchmal gar nicht zusammenpassen. Hm. Wenn zum Beispiel die wichtigste Regel der Diebesgilde ist, du sollst auf gar keinen Fall Morde begehen. Ich bin aber gleichzeitig noch in der Assassinengilde, da mache ich das beruflich und sie sagen, naja gut, dann drücken wir ein Auge zu. Also das finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr schön an Elden Ring, dass man da einfach Sachen verpassen darf und soll.
Mhm. Ich habe Miyazaki im Interview tatsächlich genau das gefragt, wie man denn als Entwickler damit leben kann, dass vielleicht ganz viele Leute, das Ende der Rani-Quest, sprich oben die Kirche oben auf dem Berg nicht finden und dann den Drachen nicht finden und so weiter und so weiter. Es gibt ja keinen anderen Weg, außer diese Quests zu lösen da oben rauf. Ich weiß das sehr genau, ich bin 2 Stunden drumherum geritten, habe immer gedacht, wo ist denn hier der Aufstieg, was ist denn das für ein Scheiß? Das war ein grauenvolles Erlebnis. Und hinterher dann auch wieder sehr witzig. Und er hat gesagt, das ist Teil des Deals, den wir machen mit unseren Spielern. Unsere Spiele sind sehr auf Selbstentdeckung ausgelegt. Und wir verlassen uns da auf die Spieler, und die Spieler vertrauen uns, und das ist so ein Deal zwischen uns. Die wissen, wir bauen sowas ein, und wir vertrauen ihnen, dass sich irgendjemand so weit da reinwurschtelt, dass er es findet. Mhm. Ja, und wer es nicht findet, dann der hat halt Pech gehabt oder guckt dann mal im Netz nach oder probiert es nochmal. Aber das ist der Deal, und das ist auch die Faszination, die sie mit diesen Spielen evozieren wollen, dass eben solche Teile da drin sind. Und nur weil solche Teile da drin sind, kann man sie halt auch entdecken. Und die Gefahr, dass man sie nicht entdeckt, ist halt da. Aber der Moment, wenn man es dann tut, ist halt alle Bedenken auf Entwicklerseite, und niemand sieht meinen hübschen Berg. Das ist das dann wert, finde ich.
Also bei mir, ich muss auch ehrlich zugeben, die FOMO schlägt voll ein bei dem Spiel. Also ich hab jedes Mal, wenn ich irgendwas finde, wo ich nicht weiterkomme, oder irgendein Objekt finde, das dann halt als Schlüsselobjekt markiert wird und ich nicht weiß, was ich damit anfangen soll, ich schreibe mir das auf. Ich habe so einen ganzen Notizblock, wo ich alle Quests und potenzielle Quests mir vermerke und dann halt irgendwie mit Pfeilen so, das gehört vielleicht dazu und das dazu, weil ich finde das zu spannend, um es dann halt liegen zu lassen. Und ich fuchs mich dann auch echt rein, und ich versuche das auch ohne Geiz irgendwie hinzubekommen. Dieser Rani-Turm hat mich wahnsinnig gemacht, als da diese Decke, wo es nicht weiterging zu den Treppen, wo man mit der Figur das alles umdrehen musste. Ich habe nicht verstanden, dass es eine Figur gibt, die alles umdreht. Ich habe einfach stundenlang gesucht, wie ich da hochspringen kann. Ich bin so viele Tode gestorben. Und das war einfach, ich konnte es einfach nicht lassen. Ich habe davon geträumt. Ich dachte, das kann doch nicht sein, dass ich da nicht hochkomme. Ich habe es dann irgendwann liegen gelassen, habe irgendwann eine Figur gefunden und dachte mir, okay, jetzt ergibt alles Sinn. Jetzt kann ich auch wieder ruhig schlafen. Aber ich finde, also diese Sachen, die triggern irgendwas. Und wenn du dann den Moment irgendwie mitbekommst, wenn du eine Quest zwar beendet hast, das ist mir bei Haus Vulkan passiert, dass ich den Boss gelegt habe, bevor ich diese ganzen Aufträge gemacht habe, und dann sitze ich davor und denke mir, oh nein, aber was, wenn da irgendwas super Spannendes dabei war? Ich kann das noch nicht alles verpassen. Aber das macht sehr viel von diesem Spiel aus, und ich bin normalerweise niemand, der Spiele doppelt und dreifach spielt. So bei mir ist meistens nach einem Run Schluss. Aber bei Elden Ring kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich dann halt nochmal reingehe, und um halt die Sachen zu sehen, die ich vielleicht verbockt habe beim letzten Mal, oder halt nochmal neu mit einem Bild reinzugehen und das auszuprobieren.
Ich würde nicht das Wort verbocken sagen.
Ja,
oder
stimmt, das gehört ja dazu.
Zusammenhang.
Ja.
Das gehört halt dazu, ne? Also dass man das eine macht und dass dann hinten was anderes runterfällt, das ist nun mal so.
Ja.
Also, und das macht ja auch den Charme der Welt aus, finde ich. Klar, wenn du alles mitnehmen willst, dann weiß ich nicht, wie kann man das überhaupt? Ich glaube nicht, wenn du den Dung-Eater, ist ja egal, wir wollen nicht so weit ins Detail gehen. Aber das geht halt nicht. Ne? Und das hat ja, gut, die Enden sind jetzt nicht so belohnend, dass man sagen würde, okay, ich muss es nochmal ganz spielen, um diese andere Endsequenz zu sehen. Das ist Quatsch. Aber die Gefahr, dass man einfach auch Sachen nicht findet, weil einem die Items, die man vorher nicht gefunden hat, nicht sagen, dass man vielleicht noch tiefer runter sollte, unter die Hauptstadt oder so. Ja, also das ist natürlich dann ein bisschen ärgerlich, aber dann spielt man es halt nochmal. Und dann vielleicht in der verkürzten Form vorne und dafür hinten dann ein bisschen länger raus.
Ja.
Ja. Also abschließend muss ich alles unterschreiben, was ihr gesagt habt. Ich muss auch sagen, dass die Welt mir vor allem jetzt auch beim zweiten Mal wirklich ein Gefühl gibt, was ich so lange nicht mehr hatte. Also das mit Pong zu vergleichen, ist gar nicht so abwegig. Wirklich zu sagen, was du auch vorhin meintest, Nathalie, dass es das einfach sich anfühlt, als würde man zum ersten Mal wieder Videospiele spielen. Ist wirklich super interessant, weil sie nach außen augenscheinlich jetzt gar nicht so viel neu machen, aber die Kombination und die Art, wie sie dir Sachen zeigen und nicht zeigen und wie sie eigentlich auf dich scheißen auch manchmal, ne? Und einfach sagen, ja, du, wenn du das jetzt hier übersiehst, dann hast du halt versehentlich einen Hard-Mode für den Rest des Spiels freigeschaltet. Oder wenn dir nicht auffällt, dass du seit 3 Stunden ein bisschen weniger Schaden machst, ja, dann sagen wir dir das auch nicht, dann ist das halt für den Rest des Spiels.
Willst du mich umarmen?
Ja, genau.
Das passiert ja gar nichts.
Worauf, genau. Bitte lasst euch nicht umarmen von irgendwelchen Frauen im Spiel. Darauf bezieht sich Geraldine gerade. Lasst die Finger von den süßen Frauen, die auf Betten liegen und euch umarmen wollen.
Könnt ihr schon machen. Ihr müsst dann halt nur rausfinden, wie es wieder loswerden.
Ja.
Also wirklich, es ist ganz herrlich, wie da die Balance einfach gehalten wird zwischen, sie wollen uns schon eine gute Erfahrung bieten, aber eigentlich wollen sie uns auch eine furchtbare Erfahrung bieten. Das mag ich sehr, sehr gern. So, wir hatten jetzt vorhin schon eine schöne Überleitung zum Thema DLC und ich habe sie ignoriert, weil ich noch andere Sachen erzählen wollte. Das heißt, so schön wie vorher kriegen wir es nicht mehr hin, aber wir tun so, als hätten wir jetzt die Überleitung zum DLC. Petra, dein Interview. Du hast schon Sachen daraus erwähnt. Was konntest du im Interview erfahren, wie der DLC wird?
Wie der DLC wird, hoffentlich gut. Aber Details weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich weiß im Groben, wie er ablaufen sollte oder wie er ablaufen will. Und zwar wird er sehr, sehr losgelöst vom Restspiel stattfinden. Das heißt, wir gehen tatsächlich in ein komplett neues Gebiet. Mhm. Wir bekommen da auch eine Progressionsmechanik an die Hand gedrückt, die es im restlichen Spiel dann nicht gibt. Das heißt, wenn wir reingehen, kriegen wir die neue Progressionsmechanik. Und wenn wir wieder rausgehen aus dem DLC-Gebiet, dann ist die wieder weg. Und das Ganze findet so im Schatten des Erdenbaums statt. Es behandelt die Geschichte von Mikela. Das ist vielleicht, habt ihr den Namen vielleicht schon mal gehört, wenn ihr Malenia versucht habt zu legen. Ja, genau.
Hat man es ganz oft gehört, glaube ich.
Niemand weiß, wer das ist. Und wie seine Schwester heißt, weiß auch keiner. Jedenfalls, es geht um die Geschichte von Mikela und seiner Mutter, die ja bekanntermaßen auch sein Vater ist. Aber in dem Fall ist es offensichtlich nur seine Mutter. Das ist auch alles ein bisschen seltsam. Also es geht darum, dass Mikela wohl offensichtlich Marika hinterher reitet in den Schatten des Erdenbaums und wir folgen dann Mikelas Spuren in dieses Gebiet rein und werden da dann mit neuen Bossen, mit neuen Quests und mit ganz viel Toten konfrontiert werden.
Ja, und das mit dieser Progressionsmechanik finde ich tatsächlich super spannend, weil sie werden ja ein bisschen vor der Herausforderung stehen, dass man irgendwie hinkriegt, dass die Leute zum richtigen Zeitpunkt in den DLC gehen. Und das wird zum einen ja vielleicht dadurch so halbwegs gesichert, dass sie vorher einen Boss legen müssen aus dem Hauptspiel, um überhaupt weiterzukommen. Das heißt, der ist so ein bisschen der Türsteher, so ein bisschen so eine natürliche.
Es sind sogar zwei inzwischen, wie wir wissen. Also gegenüber Famitsu hat, was hat er mir nicht gesagt, warum auch immer, gegenüber Famitsu hat hat Miyazaki gesagt, dass man auch Radan legen muss, um in das Addon reinzukommen und Moog. Und Moog ist tatsächlich eine Hausnummer, die muss man auch erstmal schaffen, genau.
Ja. Genau. Ja. Also das heißt, auf den ersten Blick würde man sagen, okay, ist eine natürliche Levelgrenze. Andererseits soll man ja anscheinend auch eine Art Shortcut freischalten können direkt am Anfang, dass man doch irgendwie anders in den DLC kommt. Da würde man sich dann halt wahrscheinlich einfach nicht besonders wohlfühlen, schätze ich mal. Aber eigentlich nehmen wir mal an, es ist vom Schwierigkeitsgrad her Endgame-Content. So. Und dann will man ja aber zusätzlich noch verhindern, dass die Spieler schon zu stark sind, wenn sie in den DLC gehen. Und ich glaube, da kommt wahrscheinlich diese neue Progressionsmechanik ins Spiel, die versucht, das so ein bisschen zu balancen, oder?
So wie ich das verstanden habe, ist es eher so eine Sache, die man auch so ein bisschen mit den Aschegeistern vergleichen kann, dass man noch eine Chance hat, sich besser oder individueller auf die wirklich harten Kämpfe vorzubereiten. Vielleicht ist es eine Art Test für kommende Projekte von From Software, dass sie sagen, okay, wir bauen das jetzt rein. Der Herr Miyazaki-san hat das ein bisschen verglichen mit dieser, oh Gott, wie heißt denn das, aus Sekiro, da gibt's auch
Memory oder wie das heißt, diese
Boss-Items dann opfert, um genau, ungefähr so soll das dann auch funktionieren in im Add-on von Elden Ring.
Man muss ja auch bedenken, dass die meisten vermutlich schon durch sind mit dem Spiel, also entweder einen Spielstand nehmen, der halt schon fast completed ist oder halt in New Game Plus dann da reingehen. Also ich finde es eine spannende Frage, das aufzuwerfen, was die da mit dem Balancing machen, aber es wird halt Endgame-Content sein, also Moog ist ja schon recht
Der Witz ist ja, ich glaube, wenn neue Leute da reingehen und sagen, okay, also die noch nie Elden Ring angefasst haben und die dann in das Add-on reingehen, sofort durch den Shot, von dem ich noch nie was gehört habe bis gerade, da reingehen, dann sind sie es halt selbst schuld. Ne? Da sind sie genauso selbst schuld, wie wenn sie an Sellen vorbeilaufen oder die Rani-Quest links liegen lassen. Das ist halt deren Problem, das ist ein Learning, kriegt er halt aufs Maul fertig. Für die Leute, die jetzt Elden Ring schon mal einmal gespielt haben und glücklich sind, dass sie es geschafft haben, ist diese Losgelöstheit vom eigentlichen, vom restlichen Spiel, also niemand von den Typen, die da rumlaufen, auch nicht Sir Gideon, von dem ich in der Preview geschrieben habe, der angeblich Allwissende, der dann spätestens mit dem Add-on nur noch der Halbwissende genannt werden sollte, weil er keine Ahnung hat, was da gerade passiert. Dass das so getrennt ist voneinander, ist eigentlich ganz clever, weil ganz viele Leute wollen vielleicht nicht nochmal alles spielen, ja? Also sie wollen nicht nochmal Radar anlegen müssen, weil es beim ersten Mal schon schwierig war. Sie wollen vielleicht nicht nochmal das Ellenbeast knallen wollen oder so. Ne? Und sie wollen nicht nochmal Moog umbringen wollen, falls sie den überhaupt schon gelegt haben, weil er ist ja so optional, wie man nur optional sein kann. Und dann zu sagen, okay, wir lösen das von dem restlichen Programm so ab, dass man da einfach reingehen kann. Und es betrifft auch nichts, was in Elden Ring passiert. Und wir haben da eine neue Progressionsmechanik drin, die auch mit dem anderen Spiel nichts zu tun hat. Das ist schon ganz, ganz clever gelöst, weil so hältst du dir tatsächlich, möchte sagen, deine Kundschaft groß. Ne? Also wenn du sagst, okay, ihr müsst es halt nochmal spielen, bis ihr bei Moog seid und dann, dann werden wahrscheinlich viele Leute sagen, ja, dann kaufe ich das nicht, weil das war beim ersten Mal schon so anstrengend alles. Es war zwar toll, aber es war super anstrengend.
Ja, wobei absurderweise sie ja da auch einfach keine Angst davor haben, es Leuten durchaus schwer zu machen, ihre DLCs zu spielen. Das war schon immer so. Ich hoffe, es wird wieder maximal kompliziert, den Eingang zu finden und dass man dafür drei Guides lesen muss, weil so kenne ich es aus Dark Souls und so liebe ich es aus Dark Souls. Ich finde das schön. Dark Souls 1 hatte ja ein fantastisches Add-on. Und da war ja auch die Lösung, und ja, das erzähle ich jetzt genauso, wie sie ist. Die Lösung ist, du musst natürlich die Suppe des goldenen Hühnerfußes finden vorher und essen. Und dann musst du in diesen See reinlaufen, wo es nicht aussieht, als könntest du reinlaufen. Und dann musst du durch den Wasserfall und immer an der Wand lang, wo du das Gefühl hast, da gibt eigentlich gar kein Level mehr weiter. Und dann musst du die Treppe hoch und dann musst du warten, bis Vollmond ist und dich dreimal im Kreis drehen und auf den Bildschirm spucken. Und dann bist du im DLC. Und ich hoffe, es wird wieder so, weil das brauche ich für meine Souls-Erfahrung. Also
ich fürchte, du musst einfach nur den Kokon berühren.
Ich auch. Ach Mann.
Es tut mir leid.
Also, aber Moogs Palast zu finden, ist ja schon die Herausforderung. Also na, da gut. Hast du es eigentlich schon vorweggenommen.
Die Lösung steht, wie man Moogs Palast findet, steht in der aktuellen GameStar auf zwei Seiten sehr detailliert aufgeschrieben von mir.
Könnt ihr schon mal Vorarbeit leisten.
Genau. Es ist nicht so kompliziert, der Kampf gegen ihn.
Ja, das wird vielleicht noch. Wie lange haben wir noch Zeit? 3 Monate?
Ja, fangt schon mal an.
Ja, fangt schon mal an.
Ich finde ja, was dann noch spannend wird, ist zum einen die Größe des DLCs. Ich meine, das ist auch nicht unüblich, dass die DLCs tatsächlich sehr, sehr umfangreich sind. Und ich weiß, Petra, dass du dich schon darüber aufregst, dass es überhaupt DLC heißt und nicht Add-on.
Ja,
weil
furchtbar.
Wir gesagt haben, DLC hört sich an wie Pferderüstung, ja. Nicht wie ein ganzes neues Story-Kapitel und ein neues Gebiet. Da stimme ich dir zu. Und es soll ja ein Gebiet sein, so groß wie Limgrave. Plus
von der Fläche plus unten drunter auch nochmal.
Genau, also plus, es wird ja, also sehr groß auf jeden Fall. Also wirklich ein gigantischer DLC. Also einer so groß, wie wir es vielleicht selten erlebt haben bei Spielen. Und dazu kommt dann nochmal, dass es nicht nur einfach irgendwie ja, neue Waffen gibt, sondern 8 neue Waffenkategorien. Man würde ja schon sagen, okay, 8 neue Waffen ist auch nicht schlecht, aber 8 neue Waffenkategorien, also sowas wie großer Krummsäbel oder Großschwert oder so, komplett neu, plus irgendwie Wurfdolche, die nicht mehr kaputt gehen, die du ausrüsten kannst und die du dann wiederbekommst, plus 10 neue Bosse, plus natürlich noch die ganzen Anrufungen, Zauber und was weiß ich nicht alles.
Mehr als 10 neue Bosse war das Original-Wording. Und das kann ja nach hinten, dann also mehr als 10 sind ja auch 30.
Ja, 300 möglicherweise. Ja. Ist nach oben offen.
Ja.
Aber das mit den Waffengattungen finde ich tatsächlich mega spannend, weil man hat ja im Trailer zum Beispiel auch irgendwie so Fußwaffen oder sowas gesehen, ja, wo man dann so Kung-Fu-artige Luftsprünge machen kann, so ins Gesicht von den Gegnern rein. Ich finde, das klingt so cool. Also da habe ich auch echt Bock, das auszuprobieren. Und deshalb, das habe ich vorhin ja schon erwähnt, deshalb finde ich so cool, dass dir das Spiel auch die Möglichkeit offen lässt, jederzeit, solange die Voraussetzungen erfüllt sind, zu reskillen und halt deine Punkte komplett neu zu verteilen, komplett neu ein Bild zu basteln und nicht, dass du irgendwie ja festgelegt die ganzen 150 Stunden oder wie lange du brauchst, durch das Spiel rennen musst. Das finde ich sehr spannend. Und ich bin auch, also ich weiß nicht, ob ich einfach sehr einfältig bin, aber ich komme nicht auf noch 8 Waffengattungen. Also, was kannst du noch als Waffe benutzen, was nicht schon drin ist im Spiel?
Fächer, möglicherweise.
Fächer wäre cool.
Ja. Ich bin ein großer Fan von Kampffächern.
Shuriken.
Naja.
Fächer, ja.
Ja, ja, auf jeden Fall. Naja, ich muss sagen, ich bin tatsächlich super festgefahren immer, wenn ich eine Sache finde, die ich gut finde. Ich kämpfe jetzt schon seit Stunden mit diesem Bestienfangzahn, weil es ist einfach eine der besten Waffen, die man super schnell kriegen kann, wenn du einfach diesen Boss.
Du meinst den Bluthundreißzahn?
Ja, den meine ich. Ich habe das natürlich
Fake
gesagt.
Fan.
Ist die beste Waffe im ganzen Spiel. Der Bluthundreißzahn ist die beste Waffe im ganzen Spiel. Ohne Scheiß, ist die beste Waffe im ganzen Spiel.
Ist so. Und das Problem ist, man kann sie super schnell kriegen. Also man kann ja mit ein bisschen Geschick diesen Bosskampf direkt am Anfang machen. Der ist nicht nur direkt da, wo man startet, sondern er ist auch wirklich schaffbar. Und dann hat man direkt halt eine ultra geile Waffe. Ich habe die jetzt schon mehrmals mit Dunkelschmiedesteinen halt fast auf Max gebracht, bis halt zu der letzten Stufe, wo du nochmal den Sonderstein brauchst. Und keine Ahnung, ich sehe halt keinen Grund, was anderes zu benutzen, weil es macht Spaß damit. Sie ist super gut und sie sieht cool aus. Und deswegen brauche ich eine Motivation, im DLC nochmal komplett was anderes auszuprobieren. Und ich glaube aber daran, dass sie das schaffen können. Ich glaube daran, dass der DLC neue Mechaniken bringt, zum Beispiel auch diese Progressionsmechanik, dass du eben nicht einfach nur sagen kannst, okay, ich bin auf Level 400, ich habe mein Fangzahn, mit dem ich kämpfe und wer soll mir noch irgendwas können, sondern ich denke, du musst tatsächlich umdenken, du musst tatsächlich irgendwie was Neues ausprobieren und das wird dann auch motivierend sein. So ist meine Hoffnung.
Vielleicht ziehen sie uns komplett aus, wenn wir rüber machen. Also nach dem Motto, okay, pass auf, deine Werte und so weiter und so fort, aber Klamotten und so, keine Ahnung, wo die jetzt sind. Vielleicht musst du die an der Truhe abgeben.
Oh mein Gott, das kann gut sein. Quasi, dass man gezwungen wird, nochmal als Bettler anzufangen. Die natürlich die beliebteste Elden Ring oder generell Souls-Klasse. Das wäre mega lustig.
Also irgendwas, das ist nicht nur, komm, wir gehen mal hinterher und alles ist wie vorher, nur mit einer neuen Progressionsmechanik ist. Davon ist auszugehen. Aber was sie uns dann da antun oder was auch immer, ist ja, ne, also Spekulatius. Aber irgendwas wird passieren. Wir gehen nicht einfach da durch und alles ist wie vorher, nur mit noch mal irgendwie mehr Hilfe oder so.
Ja, ich denke auch. Ich habe mir in den Trailern, habe ich mir die Bosse mal angeguckt, die man schon gesehen hat. Und ich muss sagen, mein Highlight ist dieser super eklig aussehende Löwe, der so aussieht, als wäre er irgendwie schon halb verwest und so. Und so
das sind ja Figuren
Gesicht.
Da drin, ne? Das sind ja mehrere, das sind ja so
Bodydancers. Drache. So Akrobaten und, oder sowas, keine Ahnung.
Und er hat mich so krass erinnert an Ludwig aus Bloodborne, was einer meiner absolut liebsten Bosse auf der ganzen Welt ist, weil das ist auch so ein richtig ekliges Pferd irgendwie, auch riesengroß und auch irgendwie so verwest mit einem ganz komischen Gesicht. Hat auch eine fantastische Story und einen fantastischen Moment, nachdem man ihn gelegt hat, den ich nicht verraten will, aber er ist fantastisch und emotional und richtig toll. Und der hat mich total an Ludwig erinnert. Deswegen, ich freue mich schon auf diesen saueklige Löwen, so nenne ich ihn jetzt. Ich habe vergessen, wie er heißt.
Saueklige Löwe.
So heißt er jetzt. Das steht auch im offiziellen Guidebuch.
Ja.
Saueklige Löwe.
Steht da unten so die Bossleiste, saueklige
Löwe.
Ja. Aber generell so die ganzen Monster und Bosse, die man jetzt schon im Trailer gesehen hat, ich finde es sehr cool, dass die komplett was Neues sind, aber irgendwie doch an Monster aus dem Elden Ring, also aus dem Hauptspiel erinnern, die man schon gesehen hat. Also ob es jetzt irgendwie das Movement ist oder einfach irgendwelche Details an den Körpern oder vom Schmuck, irgendein Medaillon oder sowas. Also dass man da sehr viel Verbindung schon sieht, das finde ich sehr cool. Mein Highlight war dieser komische Wurm, der da einfach irgendwie rumsteht und
Dieser Geist.
Ja, ja.
Auf jeden Fall. Noch ein Highlight war dieser Ofen oder was das war, so voller brennender Leichen, wo man einfach gegen so einen brennenden Ofen mit Leichen drin kämpft. Weil warum nicht?
Ja, das ist, glaube ich, was man auf dem Screenshot sehen kann. Ich habe es auch, ich habe es schon geschrieben, vieles habe ich schon geschrieben, es tut mir leid. Das sieht so aus, als sei es so eine typische Karawansituation. Mhm. Ne? Also wie ja. in wie eben im Hauptspiel auch. Ganz am Anfang.
Ja.
Hinterher trifft man auch nochmal zwei davon, aber dann denkt man auch so, ach, Karawane.
Ja, über wen wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, das ist Mesmer.
Komm, sag nicht. Ich will nicht über ihn sprechen. Ich
Wer
will nicht.
Jetzt was auf?
Ich will nicht über ihn sprechen.
Pass auf.
Das ist natürlich die große Frage, wer ist Mesmer, was steckt dahinter? Ja. Aber er wurde... Ja, es war sehr interessant, finde ich, auch wie das vom Marketing gemacht wurde, weil das allererste Artwork, das es zu dem Add-on zu sehen gab, war ja nur Mikkela. Also man hat ja...
In der Kleinform. Also sprich, in der Kleinform, in der unschuldigen
Ja, genau,
Kleinform,
genau, so mit dem, ne? Genau. Mit dem langen Haaren auf hier Torrent und so. Und dann kam halt dieser Mesmer aus dem Nichts und das ist jetzt plötzlich die Figur aus der Collector's Edition und das ist auf allen Artworks drauf und der Trailer dreht sich um ihn. Und ja, Intrigen spinnen können die. Und ich meine, wenn ich mir sowas anhöre wie, ja, Marika ist Vater und Mutter und Schwester und Cousine und Oma, dann, ja, ich glaube, da ist die Interpretationswelt sehr groß, wer Mesmer alles sein könnte.
Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es viele schlüssige Theorien. Und es ist natürlich, ich glaube, das ist auch volle Absicht, dass mehrere dieser Theorien Sinn ergeben und dass es Hinweise auf mehrere dieser Theorien gibt. Es gibt zum Beispiel auf der einen Seite augenscheinlich erstmal Sinn, dass er vielleicht Mikkela ist in irgendeiner Form. Es ergibt aber auch augenscheinlich Sinn, dass er zum Beispiel Melina sein könnte, weil sie ganz bewusst wahrscheinlich Designelemente teilen und sich ein bisschen ähnlich aussehen. Und gleichzeitig wird ja nun auch in Souls Universen gerne mal so Zugehörigkeit demonstriert, indem Namen ähnlich klingen oder mit dem gleichen Buchstaben anfangen. Das ist jetzt ja, in Elden Ring natürlich halt lustig, weil
alle M, G oder ja, R, also ich meine... Pff.
Und Heiko nennt sie alle Margot, weil er es sich nicht merken kann.
Margot. Margot, ist die Suppe fertig?
Das war auch sehr, sehr lustig, als Heiko das noch aktiv gespielt hat, ist er immer ins Büro gekommen, also wirklich jeden Tag, ach, heute habe ich Margot gelegt.
Wir haben ihn so oft korrigiert.
Und dann mussten wir erstmal so 5 Fragen stellen, um herauszufinden, welchen M-Boss er jetzt meint. Aber es ist auch echt verwirrend. Du? Also das ist wirklich verwirrend mit den Namen.
Ja, also am Ende ist es Margot im Zweifel. Ja. Das können wir, so viel können wir, glaube ich, sagen.
Ja. Wahrscheinlich ist Mesmer dann auch Margot.
Ja, ja, genau. Ja.
Mal wieder.
Am Ende. Ja, am Ende ist alles Margot. Das ist was, worauf wir uns verlassen können. Weil... Es soll ja irgendjemand sein, den man, oder beziehungsweise eine Verbindung geben zu jemandem, den man im Hauptspiel schon getroffen hat. Und da wird jetzt halt gerade viel drüber spekuliert, ob es zählt, dass man Mikkela im Hauptspiel überhaupt schon getroffen hat oder nicht und so weiter. Also es ist irgendwie alles sehr wirr, aber Margot haben wir auf jeden Fall getroffen. Irgendeine der vielen Margots, die Heiko als Margot betitelt hat.
Also ganz ehrlich, wenn das nicht Mikkela ist... Wenn Mesmer The Impaler nicht Mikkela ist, dann stürze ich mich in ein sehr stumpfes Brotmesser.
Nein, Petra.
Weil ohne, also meine erzählerische Logik sagt, wir haben diesen Kokon. Der Kokon steht für Transformation. Mok hat Mikkela eingesperrt vor 150 Jahren da rein, damit er ihn transformieren kann zu dem Gott werden, damit er zu dem Halbgott werden kann oder zu dem Gott werden kann, der er sein sollte. Das erste, was wir im Trailer von Mesmer The Impaler sehen, ist seine Hand. Das einzige, was wir von Mikkela bisher gesehen haben, ist seine Hand. Der Trailer geht über von dem Kokon, wo man Mikkelas Hand sieht, auf die Hand von Mesmer The Impaler. Wenn das nicht Mikkela ist, dann sind die bei From Software aber die größten, ne, von allen, weil sie einen so hart dann aufs schiefe Gleis, also so lese ich das. So, ich finde, man kann es auch nicht anders lesen. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, wenn es rauskommt.
Ja. Aber sie werden schon auch mit Absicht gemacht haben, dass er zum Beispiel das gleiche Auge hat wie Melina und so, dass man da einfach auch drüber diskutiert, oder? Oder das ist vielleicht
auch kein falsch oder richtig. Das hat ja Mia Sack ja auch
doch gesagt. Du hast am Anfang gesagt, alles, was ich nicht sage, ist falsch. Nein, Quatsch. Nee, ohne, also mir ist es auch tatsächlich total egal, wer das ist. Hauptsache, ich kann ihm am Schluss mal erzählen, was ich so von ihm halte. Was glaubt denn ihr, wird der Kampf gegen Mesmer the Impaler, den Kampf gegen seine vielleicht oder auch nicht Schwester nochmal toppen, was Schwierigkeit angeht?
Boah, das ist eine gute Frage. Weil es ist, also im Hauptspiel ist es ja eher so, dass die optionalen Bosse die sind, wo man sich halt so richtig die Zähne ausbeißt.
Genau.
Und Mesmer wäre ja dann, also so lese ich das jetzt, quasi der Endgegner des Add-ons.
Ja.
Und da ist halt die Frage, ob sie den halt so richtig aufdrehen oder ob das dann noch eine ganze Stufe unter Melania Blade of Mikela bleibt. Also, ich meine, Radahn zum Beispiel war ja in der 1.0-Version auch super schwer und den haben sie ja dann irgendwann ein bisschen leichter gemacht. Ja. Weiß ich nicht.
Also ich meine, es ist ja auch manchmal gar nicht so leicht zu definieren, wie schwer ein Boss tatsächlich ist, weil es, glaube ich, immer sehr davon oder manchmal sehr davon abhängt, wie man ihn spielt.
Mhm.
Das heißt, es gibt Bosse, die fast unschaffbar sind, wenn man im Nahkampf spielt. Und es gibt Bosse, die extrem herausfordernd sind, wenn man irgendwie Magier ist oder so.
Ja.
Und deswegen kann ich mir vielleicht vorstellen, dass das vielleicht sogar was sein wird, wo sie einen motivieren, die neuen Waffentypen und Mechaniken auszuprobieren, dass das vielleicht nur damit schaffbar ist oder nur damit realistisch ist und dass das vielleicht Teil der Motivation ist, wirklich neue Sachen auszuprobieren.
Das ist ein sehr guter Gedanke. Vielleicht musst du auch diese Progressionsgeschichte irgendwie zumindest anstoßen, um überhaupt Zugang zu irgendwas zu bekommen, um Zugang zu Kampf X oder sowas zu bekommen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass diese Progressionsmechanik so ein bisschen wie das Schwert bei Rykard ist. Du kannst den Boss ohne machen. Du machst dir das Leben halt nur unendlich schwer. Und mit dieser speziellen Waffe und dieser speziellen Fähigkeit ist er halt plötzlich sehr, sehr gut machbar. Und es ist dann halt eher, hat dann eher so Showwert, dieser Kampf und weniger Herausforderung. In die Richtung könnte ich es mir vorstellen. Vielleicht hoffentlich nicht ganz so einfach wie Rykard, weil das fand ich dann ein bisschen schade, dass dann wirklich jegliche Herausforderung fast schon rausgenommen hat. Aber so ein bisschen eine Unterstützung dafür, dass wenn du quasi auch mit dem falschen Bild für den Boss irgendwie reinkommst, dass dann trotzdem irgendwie...
Es gibt ja kein falsches
Bild. Ja, ich meine nur, es gibt halt Builds, die sind ein bisschen einfacher bei bestimmten Bossen. Und wenn dich das da halt in irgendeiner Form unterstützt, das würde ich schon cool finden. Aber ich bin sehr gespannt.
Tipp an alle, das Schwert, von dem Nathalie redet, das kann man auch vorher noch leveln, ja. Wenn man das levelt, dann ist das der einfachste Kampf im ganzen Spiel.
Ich habe es einfach so benutzt und es war der einfachste Kampf im ganzen Spiel. Aber es war auch einer der sehenswertesten Kämpfe im ganzen Spiel, finde ich.
Hast du noch gesehen, was hinterher seine
Frau macht? Ja, habe ich gesehen. Ich hab zuerst die Frau nicht gesehen. War so, oh, da liegt was. Und dann, oh.
Ich meine, das gibt es ja auch schon sehr lange bei FromSoft. Eines der beliebtesten Beispiele dafür ist, glaube ich, Sif aus Dark Souls 1, wo es auch eine sehr interessante Story geben kann, wie dieser Kampf abläuft, wenn man vorher etwas anderes erlebt hat oder etwas anderes gemacht hat. Und das ist einer der herzzerreißendsten Kämpfe, der dann sehr anders abläuft, aber wo man nicht das Gefühl hat, okay, jetzt ist es langweilig, sondern es ist einfach anders, weil man einen anderen Kontext hat und was anderes vorher passiert ist. Also ja, ich glaube, da haben sie sehr viele Optionen. Gibt es denn irgendwas Konkretes, was ihr euch unbedingt wünschen würdet von dem DLC oder vielleicht sogar von einem zweiten?
Ja, Petra. nicht zweites Elden Ring, aber ich möchte auf jeden Fall, mindestens zwei Legacy Dungeons im DLC haben. So.
Ja, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Petra, was denkst du eigentlich zu Legacy Dungeons in Elden Ring?
Mind-blowing, also ohne Witz, das ist halt absolut ein Irrsinn. Legacy Dungeons sind zum Beispiel sind nicht wirklich Dungeons, wo man können auch sein, aber sind nicht im Regelfall so, sind nicht im Regelfall Löcher im Boden und dann ist es ein ganz großes Dungeon, sondern es sind eben Orte in der Welt, die in sich abgeschlossen sind, wie zum Beispiel Schloss Sturmschleier oder die Hauptstadt oder auch der Halligbaum und so weiter und so fort. Sowas nennt man Legacy Dungeons. Und die sind, wenn die im Add-on so designt werden wie im Hauptspiel, mit das größte, spaßigste, tollste Erlebnis im ganzen Spiel.
Ja, voll. Ich finde, das, was Elden Ring generell sehr gut macht, auf der ganzen Welt verteilt, ist halt in diesen Legacy Dungeons nochmal auf kleinerem Raum komprimiert. Das heißt, du hast im Grunde, jeder Quadratmeter ist irgendwie geil. Und das gefällt mir einfach so sehr, wenn du durch diese Schlösser gehst und dann entdeckst du irgendwelche Abkürzungen, dann entdeckst du irgendwie neue Gegner und dann entdeckst du Belohnungen. Und plötzlich stehst du, das ist auch etwas, womit ich häufig total überfordert bin, wenn man irgendwie sich eh schon mühselig durch diese ganzen Dungeons durchkämpft und dann hast du 3 optionale Wege und denkst dir, wo gehe ich jetzt lang? Und überall könnte halt der Tod warten und du, vielleicht hast du nicht mal mehr die Möglichkeit, die anderen 2 Wege dir anzugucken. Aber egal, was du machst, dahinter ist immer noch irgendwas. Also es ist wirklich diese Karotte, die so vor dir hergeschwungen wird, die ist halt immer da. Also die kriegst du nie. Es gibt immer irgendwas, wo du hinterher rennst, wo du noch irgendwas siehst. Und ach, das ist einfach so cool. Und ich weiß nicht, man verliert sich halt einfach so sehr in diesem Spiel. Ich habe ja vorhin die Universität schon erwähnt. Das war zum Beispiel
auch
mein Favorite, weil ich fand einfach dieses Setting so cool und auch diese Gegner, die ich am Anfang so gehasst habe. Aber dann später freundet man sich irgendwie mit denen an und man trickst sie aus und man findet Abkürzungen und dann, haha, hier kann ich von hinten dran an dich kommen und dann springst du über die Dächer. Und das ist halt auch jedes Mal irgendwas Neues. Also es gibt auch immer eine neue Thematik, das wiederholt sich nicht und es ist einfach geil.
Dächer sind so wichtig in Spielen, nicht nur in Assassin's Creed, sondern auch in anderen Spielen. Und Dächer sind sehr, sehr, sehr wichtig in Elden Ring. Man glaubt nicht, wie wichtig Dächer in Elden Ring sind.
Mm. Aber jetzt komme ich und sage was Gemeines, weil eigentlich sind die Legacy Dungeons ja nur kleine Dark Souls in der Welt von Elden Ring.
Vollkommen richtig!
Das
vollkommen
heißt,
richtig.
Wer jetzt behauptet, ich mochte Dark Souls nicht, aber ich mag Elden Ring und die Legacy Dungeons finde ich voll geil, ihr habt offensichtlich euch gerade selbst widersprochen, weil offensichtlich mögt ihr Dark Souls. Weil das ist genau die Stärke, ne? Dass man, ich liebe das auch, also da fühle ich mich dann auch wieder zu Hause, weil man läuft einfach da durch, findet coole Abkürzungen, findet irgendwie 3 Wege und denkt, welchen gehe ich jetzt? Und dann geht man alle 3 und plötzlich ergibt alles Sinn, weil man die ultimative Abkürzung freigeschaltet hat. Mein Gott, als ich das erste Mal endlich diesen Fahrstuhl in Schloss Sturmschleier freigeschaltet habe. Das war der Triumph meiner Woche. Das war wirklich, ich habe mich noch nie so gut gefühlt, weil ich die ganze Zeit dachte, meine Güte, wenn ich jetzt noch sterbe, ich weiß nicht, ob ich hier noch mal durchlaufe. Ich drehe durch. Und dann habe ich diesen Fahrstuhl gefunden und bin einfach direkt zu der Grace gefahren. Und das war einfach, es war der beste Tag in dem Monat, in Abstand.
Ein Fahrstuhl.
Ja.
Aber das Lustige ist ja, dass Dark Souls ja immer so ist, ja. Du hast ja keine Alternative, während Elden Ring dir immer eine Alternative bietet. Du kannst im Schloss Sturmschleier drumherum reiten, wenn du willst. Du musst nicht da rein. Klar, du musst mal vielleicht da rein, um Godric irgendwann mal zu legen, aber gehst halt rein, wenn du total überlevelt bist und dann so, hallo, guten Tag, hier aufs Maul und gehst wieder hinten raus. Also insofern, du musst nicht, musst du schon in die Legacy Dungeons rein, aber du musst nicht sofort da rein. Du bist nicht dazu gezwungen, sie dauernd und permanent und genau in der Form zu spielen. Also insofern ist der Dark Souls-Vergleich zwar richtig, aber nicht zu 100%.
Ja, das stimmt. Man kann natürlich auch jederzeit wieder rausgehen, aber wer macht das? Man ist ja nicht verrückt. Man ist ja dann gerade so drin in der Atmosphäre und in dem, was da passiert.
Ich bin einfach rausgegangen.
Was? Nein!
Ich habe Godric gelegt und habe ich diese Vögel gesehen. Ich dachte, nope, das war's für mich. Ich erkunde nicht weiter. Ich gehe jetzt.
Was? Du gehst da bitte wieder rein.
Ja, ich war da jetzt schon wieder. Ich bin wieder durch. Ist ja alles gut.
Aber dann ist jetzt der perfekte Moment. Ich habe gedacht, gibt es diesen Moment in diesem Podcast, wo ich damit angeben kann, dass ich gerade Godric im First Try gelegt habe, weil ich wollte unbedingt damit angeben. Und es hat nirgendwo anders hingepasst und ich erwarte, dass ihr jetzt jubelt, in jubelnde Stürme ausbrechen.
Habe ich beim zweiten Mal auch gemacht.
Ach so, na gut. Aber ich jubel auch für dich.
Na gut.
Beim zweiten Mal habe ich sogar den Feuerriesen im First Try gelegt und der hatte keine Zeit, durch die Cutscene zu kommen.
Da bin ich gerade bei dem Feuerriesen.
Da gab es so einen Bug.
Ich habe auch einen Bug gehabt. Ich bin an seinem Schild. Der hat einmal mit seinem Schild so bumm gemacht und dann hat sich Torrent da verheddert irgendwie und dann habe ich da dran gehangen und dann hat immer so bumm, bumm, bumm gemacht und dann war ich so, okay, heute vielleicht nicht mehr.
Ey, dazu muss ich sagen, der allerschlimmste Bug, der tatsächlich noch nicht gefixt ist und der mich völlig fertig macht und in permanenter Paranoia leben lässt, ist, dass es ja, das ist nicht wirklich ein Bug, aber es ist halt was, was sie irgendwie besser machen müssten. Es kann nämlich ja sein, dass der Boss stirbt, kurz nachdem du gestorben bist. Ja. Wenn du zum Beispiel einen Effekt hast oder so, wenn du Blutung hast oder irgendwas oder durch zum Beispiel auch die Aschegeister oder so, dann kann es halt sein, dass er ganz kurz nach dir stirbt. Und wenn das passiert, kriegst du keine Runen und im schlimmsten Falle auch nicht das Item, das sie droppen.
Oh, das ist echt scheiße.
Und das ist mir jetzt einmal passiert und da war ich ein bisschen am Ende, aber ich habe mich wieder
beruhigt. Was ich auch schlimm finde, ist, wenn Bosse sterben, ohne dass du sie besiegt hast, weil die Welt rendert ja irgendwie immer nur das, was du siehst oder wo du gerade bist. Und wenn du aber manchmal einen Boss triggerst und dann wieder wegreitest oder so, kann es halt passieren, dass die Welt einfach verschwindet unter dem Boss oder irgendwie sowas. Und dann stirbt er halt und dann kriegst du auch diese Benachrichtigung, dass so ein Enemy fell und so. Und mir ist das einmal passiert, in einem Bosskampf gegen eigentlich voll den schweren Boss, weil den haben auch irgendwie nur super wenig Prozent der Spieler, irgend so ein Ahnenhirsch oder sowas. Und der ist bei mir einfach...
Es gibt zwei.
Ja, der eine in der Unterwelt, wo man da so... Ja, jedenfalls bin ich da reingegangen und beim ersten Mal wurde ich getötet und ich so, egal, den kriege ich heute noch. Und dann gehe ich rein und ich habe ihn irgendwie einmal angeschossen und dann war der plötzlich weg und ich stehe in dieser Höhle und gucke mich um und da ist kein Gegner und plötzlich macht so... Und ich krieg halt... hier die Errungenschaft und die Schrift und ich fühle mich wie so ein Imposter. Jetzt gucken bei mir alles Teams dran, so, oh, die hat den Boss gelebt und ich sitze halt dran, so, nee, habe ich halt nicht. Ich fühle mich richtig elend deswegen, das finde ich furchtbar. Ach. Das müssen die fixen.
Ich verrate dir ein Geheimnis, der ist gar nicht so schwer, der ist nur so gut versteckt, deswegen haben den so wenige.
Ach, das kann natürlich auch sein. Aber ich wollte ihn trotzdem selbst erlegen, was soll das denn?
Petra, ey, du nimmst uns ja alle unsere Machtfantasien.
Das aber wenn du schon da unten bist, geh doch mal weiter zu den Doppelgargoyles und dann reden wir noch.
Die habe ich schon und dann bin ich diesen Ach so, Sarg okay. gefahren. Das war, ja, das war, habe ich auch gedacht, so, what the fuck.
Ah, das gut. sind die tollsten Momente. Da. Oh, was ist denn da hinten? Ich gehe mal kurz hin.
In den Sarg legen. Ha?
Natürlich.
Oh, I know. Warum auch nicht? Ich denke mir dann auch immer so, was würde ich in der Situation tun? Und
dringend genau
und
das.
Ich glaube, ich würde mich halt echt in diesen Sarg legen.
Natürlich.
Ich war mal in so einem Escape Room, wo so ein Sarkophag war und ich will mich reinlegen. Es war die Rätselslösung zu meiner Verteidigung, aber
klar. Das ist es, was, das sind die Momente, wo man denkt, so, boah, was für ein geiles
ja,
Spiel.
Voll. Hm. Ja, voll.
Und da müssen wir zum Abschluss noch eine große Frage beantworten. Zumindest für uns. Ich meine, das wird dann keinen Einfluss darauf haben, wie es ablaufen wird, aber ich würde gerne eure Einschätzung hören, nämlich zu dem Thema, ob Elden Ring einen zweiten Teil bekommen sollte und ob das überhaupt geht.
Ich finde die Frage sehr schwierig, weil wenn ich in mich reinhorche, denke ich mir, ja, mehr Elden Ring geil. Deshalb freue ich mich ja auch auf den Add-on, weil ich halt weiß, es gibt dieselbe Qualität nochmal und mehr. Aber andererseits, eine der großen Stärken von Elden Ring ist halt, dass es so einzigartig ist. Wenn du bei Google irgendwie eingibst, Spiele wie Elden Ring, bist du halt nur enttäuscht von den ganzen Ergebnissen, die da kommen, weil es gibt halt nichts wie Elden Ring.
Far Cry,
Palworld. Ja, und das ist halt das, was für mich Spiele so, ja, so toll einfach machen. Ich mag es, wenn es Spiele gibt, wo ich dann Jahre danach noch da sitze und mir denke, boah, so ein Spiel wie XY, aber eigentlich will ich gar kein Spiel wie XY, weil ich will, dass dieses Spiel einfach so bleibt in Erinnerung und dass ich das so toll finde und dass es für mich einfach diesen Maßstab auch legt, wo ich vielleicht in Zukunft andere Spiele zumindest in dieser Richtung sehen möchte. Deshalb, ich glaube, ein Elden Ring 2 wäre für mich einfach von dem Eindruck her, den ich davon habe, einfach nicht mehr dasselbe, weil ja, man kann da noch mehr draufsetzen, aber ich so dieses Wow-Gefühl, dieses das, wovon wir am Anfang gesprochen haben, ich bin mir nicht sicher, ob das ein Elden Ring 2 bei mir nochmal auslösen könnte.
Ich glaube, das könnte es sehr wohl. es dürfte nur nicht Elden Ring heißen vielleicht. Oder, ne, also klar könnte es auch Elden Ring 2 heißen, aber ich weiß nicht, ob das so clever wäre. Und es müsste genauso Dinge wieder anders machen, wie ein Elden Ring es im Vergleich zu Dark Souls oder zu anderen Open-World-Spielen gemacht hat. Und da, und wir haben gestern schon darüber gesprochen im Chat, und ich habe, wie habe ich es formuliert, da hat sich From Software mal ganz schön ein Ei gelegt mit Elden Ring. Discuss, Ausrufezeichen. Weil, klar, sind die Dark Souls-Spiele toll, es gibt eine Menge toller Spiele, aber wir reden ja nicht umsonst gerade von einem Spiel, das bei uns wieder dieses Gefühl des ersten Mal Spielens hervorgerufen hat. Das ist halt ein Ding, das gibt's nicht alle Jubeljahre, ne? Das gibt's vielleicht einmal im Jahrzehnt, wenn überhaupt. Und das zu reproduzieren, das wäre natürlich fantastisch. Sie müssten es anders machen, um es zu reproduzieren, lustigerweise, weil sonst wäre es halt more of the same. Aber ich glaube nicht, dass das geht. Ich glaube nicht, dass das geht. Und ich glaube auch, dass, wenn Sie sagen, wir machen Elden Ring 2, dass die Erwartungen der Leute da draußen halt so over the top wären, dass Sie sich damit, also Sie haben sich wirklich ein Ei gelegt mit dem Spiel. Darf ich das so sagen? Ja.
Auf jeden Fall. Ich habe ja dann gestern auch gesagt, ja, stimmt, man kann zusammenfassend sagen, Elden Ring war eine richtig dumme Idee. Ja. Das hätten sie lassen sollen.
Ja, das hätten sie einfach mal lassen sollen. Echt, ohne Witz.
Nee, komplett bin ich bei euch. Also es wird schwer, da jetzt irgendwie weiterzumachen in beide Richtungen. Ich glaube daran, dass sie irgendeinen Plan haben und dass sie wieder komplett ihr eigenes Ding machen werden und sich wahrscheinlich weniger Sorgen als viele andere Studios darüber machen werden, ob sie jetzt da irgendwie eine kommerziell clevere Entscheidung treffen, sondern sie werden einfach wieder ihr Ding machen und vielleicht wieder irgendwas ganz Neues ausprobieren. Vielleicht werden sie Sachen aus Elden Ring mitnehmen, sei es jetzt, dass sie sagen, ihr nächstes Spiel wird wieder eine Open World, oder seien sie es, dass sie irgendwie da jetzt Mechaniken aus Elden Ring übernehmen. Aber es wird schwierig. Also ich zum Beispiel würde mich ja auch nochmal über ein neues Dark Souls riesig freuen. Und ich weiß, dass es da auch vielen anderen auch so geht.
Ich hätte gerne einfach mal Bloodborne für einen PC. Das kann nicht so schwierig sein.
Das dürfen wir hier nicht sagen. Das ist doch das verbotene Wort, Bloodborne für PC.
Okay.
Ja, natürlich. Bloodborne für PC oder halt vor allem Bloodborne Remaster oder Remake.
Ja.
Halt fantastisch. Oder Bloodborne 2. Mein Gott, mach halt Bloodborne 2.
Mach halt okay. Bloodborne 2. Das wollen wir halt. Aber
ja, sag ihm mal halt.
Da vielleicht noch anschließend, ich finde es aber sehr schön zu sehen, was Elden Ring dann doch für einen Impact noch hatte, weil ich meine, wir blicken jetzt auf so viele Jahrzehnte und Jahre Gaming zurück, und man hat vielleicht, also gerade mit der Open-World-Debatte, die haben wir ja super häufig, dass wir irgendwie eine gewisse Open-World-Müdigkeit verspüren, wenn wir halt Spiele spielen.
Ich hasse Open-Worlds.
Ja, ich auch. Ich bin auch. Echt, also es fällt mir sehr schwer, Open-Worlds zu spielen mittlerweile. Und da halt nochmal zu sehen, hey, es gibt Wege, wie man das in der modernen Spielelandschaft nochmal neu machen kann, nochmal einzigartig machen kann. Das erfreut mich sehr. Das finde ich sehr cool. Und ich hoffe einfach, dass Elden Ring vielen unterschiedlichen, jetzt nicht nur From Software, aber sonst auch generell allen Entwicklern so ein bisschen als Beispiel eben fungiert, wo die Leute sagen, hey, wir können noch mehr uns trauen, mal auch ein bisschen gegen den Strom zu schwimmen, mal was Neues auszuprobieren. Ich würde es mir wünschen. Ich weiß, dass die Open-World-Formel dadurch wahrscheinlich nicht so schnell weggehen wird, aber ich würde es mir halt einfach wünschen, dass das so ein bisschen als Paradebeispiel dafür steht, wie einzigartig und wie neu sich Videospiele dann doch noch im 21. Jahrhundert anfühlen können.
Neu deswegen, weil sie ganz viel Sachen machen, die schon ganz alt sind.
Ja, eigentlich ja schon, aber es ist halt diese Kombination. Ja. Sie haben halt diesen Sweet Spot getroffen, von dem, wie sie die Sachen zusammengestellt haben.
Ja.
Und ja, davon bitte mehr, aber anders.
Und das finde ich das Faszinierende an Elden Ring. Elden Ring gaukelt dir, wenn du hinguckst, vor, klar, das ist eine in sich logische und in sich geschlossene Welt, und Elden Ring scheißt aber darauf, irgendwie eine Realität, sei sie auch noch so fantastisch, abbilden zu wollen. Im Kern ist das ein Spiel durch und durch und super hart durchmechanisiert. Ja, und du merkst es an jeder Ecke. Da ist ein Dungeon, da ist der gleiche Weg wie, also nicht der gleiche, aber ein ähnlicher Weg und so weiter und so fort. Dieses Spiel sieht aus wie, wir sind das realste Open-World-Spiel aller Zeiten, wenn du von außen drauf guckst, wirklich Landschaft, ne? Außer jetzt da unten der Tree Sentinel, der irgendwelchen Quatsch da unten veranstaltet. Ja, ich komme gleich. Zieh schon mal warm an. Und dann ist es aber so hart Pong tatsächlich. So hart Pong in so viel Belangen. Und das ist genau diese fantastische Mischung. Es will nicht sein, was es nicht sein kann. Es will vor allen Dingen ein tolles Spielerlebnis sein. Und das ist alles, was
Das ist ein super spannender Punkt, weil ich habe vor ein paar Wochen noch hier, oh Gott, Skull and Bones heißt dieses neue Open-World-Spiel. Und da habe ich noch die Aussage getroffen, das ist das spielmechanischste Spiel, das ich seit langem gespielt habe. Also da spürst du halt an jeder Ecke, okay, das ist eine Spielmechanik, das ist eine Spielmechanik und es fühlt sich alles nach einer Spielmechanik an. Und du hast natürlich vollkommen recht, wenn man Elden Ring seziert, die Bosse wiederholen sich, die Dungeons laufen nach einem bestimmten Muster ab. Also alles ist natürlich eine Spielmechanik, aber es macht halt einen fantastischen Job, das zu kaschieren, dass du das halt so nicht merkst, sondern bist halt komplett in dieser Welt drin, in dieser Story, die du dir halt selber auch schreibst. Und das, finde ich, ist Kunst. Also das so hinzubekommen, dass du das einfach nicht merkst, dass du da eigentlich ein Spiel spielst, das verlangt schon sehr viel ab.
Ich habe immer gemerkt, dass ich ein Spiel gespielt habe.
Und ich nicht.
Das fand ich toll. Doch.
Ich war voll drin. Wie gesagt, ich habe mich wie 5 gefühlt. Für mich war das wie so eine fantastische Welt, wo ich einfach, wie Alice im Wunderland habe ich mich gefühlt. Wow, krass. Und das finde ich sehr cool, dass man das halt einfach, dass ich das 2024 noch so habe.
Du hättest das alles schon vor 2 Jahren haben können.
Ja, ich habe es ja versucht, ich habe es halt nicht gecheckt. Entschuldigung.
Mein Gott, hättest du es schon vor 30 Jahren mit Ultima haben können, würde Micha jetzt sagen.
Ja, das ist übrigens richtig. Ja.
Nee, absolut. Ich habe neulich auch in einem anderen Talk gesagt, dass im Endeffekt Spiele alles, was sie die ganze Zeit krampfhaft machen und manchmal sehr gut und manchmal sehr schlecht, ist zu vertuschen, dass du ein Spiel spielst und dass du gerade eine Mechanik spielst. Und wenn du es komplett auf die Spitze treibst, ist alles, was du in der Realität wirklich machst, gerade als PC-Spieler, die Maus auf- und ab bewegen. Das ist die einzige Bewegung, die du vielleicht über 3-4 Stunden machst. Und alles, was ein gutes Spiel macht, ist zu vertuschen, dass du eigentlich nur doof da sitzt, auf dem Bildschirm starrst und die Maus auf und ab bewegst. Und manche Spiele machen das ganz fantastisch. Und Elden Ring ist einfach, also natürlich ist es ein total durchmechanisiertes Spiel, deswegen funktioniert das ja so gut. Aber man hat einfach nicht das Gefühl, ich sitze gerade mit der Maus in der Hand doof in der Gegend rum, sondern man hat das Gefühl, verdammt, ich bin gerade in Caelid gelandet, hier ist alles voller Scharlachfäule, ich habe richtig Herzklopfen, da hinten ist ein riesiger Vogel, was passiert hier eigentlich, wie komme ich raus aus diesem Albtraum?
Ja, oh guck mal, da sind nette Passanten, die frage ich mal, tot.
Ah, absolut. Ja, also abschließend bin ich bei euch, dass es nicht im klassischen Sinne, glaube ich, einen zweiten Teil geben kann, außer in 20 Jahren oder so, wenn Elden Ring nur noch eine ferne Erinnerung
die Ultima.
Ist und man sagt, mein Gott, ja, genau, wo man sagt, mein Gott, weißt du noch Elden Ring, das war einzigartig und dann kommt die Ankündigung Elden Ring 2 und alle rasten aus, so ein bisschen wie bei Baldur's Gate 3, weißt du, so wenn es dann schon ein komplett anderes Spiel ist, weil wer weiß, was bis dahin alles möglich ist und dann denkt man so, mein Gott, das jetzt nochmal.
Total super Idee, in 20 Jahren werde ich 70.
Da hast du Zeit.
Ja, da habe ich Zeit, aber dann habe ich Gicht in den Händen. Und wie soll ich denn das dann schon? Achso, ich mache das mit der Hirntransplantation.
Bis dahin gibt es andere Prioritäten.
Ja.
Ja, alles gut.
Ja, ist richtig.
Da hast du jede Menge Zeit.
Das mit ist den doch Augen. Eigentlich
ja, das geht ja jetzt schon. Das machen ja die Leute jetzt schon mit irgendwie Gehirnwellen und Tanzmatten und Toastern und Goldfischen, das durchzuspielen. Wie hat ein Goldfisch Melania schneller gelegt als ich? Also sorry.
Ich weiß nicht, ob in 20 Jahren die Tanzmatte eine schönere Alternative zum Controller wäre, Nathalie, aber okay. Okay.
Ich will dich mit 70 tanzen sehen.
Ja.
Kommt halt immer drauf an, wo sitzt die Gicht. Ne?
Das ist ein Albumtitel, ne? Ich will dich mit 70 tanzen sehen.
Oh ja, schön, schön. Haben wir das auch noch geschafft. Und ich habe, also Nathalie, du hättest mir nicht schöner eine Empfehlung schreiben können für, wenn ihr jetzt noch weiter Talks hören wollt, weil du hast im Grunde 2 Talks erwähnt, nämlich genau die 2 letzten, die wir gemacht haben, wo wir genau über die Sachen geredet haben, die du gerade gesagt hast. Wusstest du natürlich. Nämlich das Thema einzigartige Spiele, die wir so nie wieder erlebt haben, haben wir gerade eine Folge gemacht mit Demi zusammen. Und zum Thema Open-World-Krise inklusive Skull-and-Bones-Diskussion auch mit Demi zusammen. Also wenn ihr jetzt noch denkt, boah, die Zugfahrt geht noch 3 Stunden, könnt ihr das beides auch noch hinterher gucken, dann seid ihr top informiert. Die Empfehlung bin ich auch noch losgeworden.
So schließt sich der Kreis.
Krass, schließt sich der Kreis. Oh, ihr beiden, das war eine wunderschöne, eine traumhafte Runde. Und ich kann es kaum erwarten, heute Abend weiterzuspielen.
Reden wir jetzt noch ein bisschen über Elden Ring? Und ja, natürlich gern. Ohne, dass die Leute zuhören.
Genau, ich stoppe jetzt schon mal und dann reden wir weiter.
Dass wir selbst spielen können. Also wir machen jetzt gar keine Arbeit mehr.
Genau. Wir warten jetzt einfach nur noch. Mach halt mal, ne?
Ja.
Mach halt einfach jetzt mal bitte Shadow of the Erdtree Tree und dann mach halt mal Bloodborne 2 und dann...
The Thanks.
Ja, wir warten so lange.
Danke. Thanks, bye.
Ja. XO.
Ah, ihr Lieben, danke, dass ihr hier wart. Danke für diese wunderschöne Runde. Danke, dass ihr da draußen zugehört oder als Video zugeschaut habt und schreibt uns super gern eure ausführlichste Meinung in die Kommentare. Natürlich zu dieser Folge, aber vor allem zu Elden Ring und was ihr euch von dem DLC erhofft. Und dann hören wir uns hier sehr bald wieder mit einem anderen spannenden Thema.
Tschüss!
Tschüss!